Sünde Sinn oder Unsinn? Und das ist so dieses große Ding in christlichen Kreisen, was ist Sünde, beziehungsweise dieses Thema mit Sünde. Und sozusagen die Welt, beziehungsweise wir würden sagen, die säkuläre Welt und so weiter, kann damit fast kaum noch was anfangen, sondern das ist so ein religiöser Begriff, der, ja, mit dem kann man eigentlich heutzutage fast nichts mehr anfangen. Aber, und deswegen haben wir versucht, das so ein bisschen zu definieren, was bedeutet das eigentlich, Sünde und so weiter. Es hat weniger, beziehungsweise auch was damit zu tun, mit gewissen Aktionen, mit gewissen Handlungen. Aber gleichzeitig müssen wir verstehen, okay, was ist Sünde? Wieso sind wir sozusagen Sünder? Ist, weil wir verglichen werden mit Gottes Heiligkeit. Und im Vergleich, wie heilig Gott ist, können wir einfach sagen, hey, wir sind nicht so heilig. Sogar unsere besten Werke, die wir tun, sind trotzdem unvollkommen. Ich sage immer, so sehr ich meine Frau liebe, aber meine Liebe wird nie so stark sein für sie sein, wie Gott sie liebt. Ich kann mich noch so sehr anstrengen, trotzdem wird es irgendwie unvollkommen sein. Aber das Gigantische ist, sag mal, der Unterschied zwischen dem Christentum und vielen anderen Religionen ist einfach dieser Aspekt der Gnade. Was bedeutet das? Ist, dass in viele Religionen werden dir sagen, okay, wie du zu Gott kommst. Okay, wird dir erklärt, wie du zu Gott kommst, was du tun musst, um zu Gott zu kommen. Das ist im Christentum genau andersrum. Und zwar Gnade, und das Christentum erklärt dir, beziehungsweise zeigt dir auf, wie Gott zu den Menschen gekommen ist. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Weil es ist unmöglich, aus unseren eigenen Werken, weil wir einfach so unvollkommen sind, aus unseren eigenen Werken, aus unserer eigenen, egal wie toll wir sind, irgendwie da nach oben zu kommen, sondern es gibt nur einen einzigen Weg. Und das wusste Gott, und deswegen zeigt uns Gott, beziehungsweise Gnade zeigt uns nicht auf, wie wir zu Gott kommen, sondern wie Gott zu uns gekommen ist. Und das ist das Gigantische, was wir an der Gnade haben. Und wenn wir versuchen durch Werke, wenn wir versuchen durch tolle Handlungen Gnade zu erlangen, dann beleidigen wir den Gnadengeber. Und das ist so, was wir verstehen müssen, ist, hey, wenn wir versuchen, durch unsere eigenen Werke sozusagen in den Himmel zu kommen, durch unsere eigenen Werke vor Gottes Augen einfach toll zu sein, dann wird es immer ein bisschen schwierig, beziehungsweise wir beleidigen eigentlich den Gnadengeber, weil er weiß, hey, wir können nicht so toll sein. Du kannst noch so toll aussehen, aber hey, weißt du was? Hier in unserem Herzen sind trotzdem Dinge da, die Gott, wo, die Dinge, die, wo wir einfach Gott brauchen. Und wir haben die letzten Wochen darüber ein bisschen gesprochen, was Sünde betrifft. Das ist hier ein bisschen schwierig jetzt. Genau, aber
ich kann das
das
mitmachen.
Passt. Ach so, nö, das passt. Das kriegen wir
Sieht
irgendwie
auch schick aus.
Sieht auch schick aus. Aber das ist auch okay. Aber so ein paar Dinge, die wir besprochen haben, einfach ist, dass wir alle Sünder sind. Dass wir verstehen müssen, wir sind alle Sünder. Und es gibt keinen hier, du kannst noch so heilig sein. Wir sind trotzdem alle Sünder. Manche von uns sind vielleicht heiliger wie andere. Und das, weil es oft ist es so, dass wir so verblendet sind und denken, wir sind heiliger wie andere. Aber das ist auch okay. Aber wir müssen verstehen, und das ist so manchmal einfach die Gnade Gottes, dass Gott es einfach zulässt. Weißt du, ich meine, so wie die Pharisäer, weißt du, Gott sei Dank bin ich nicht wie der da daneben. Weißt du, sobald es im Herzen aufkommt, weißt du, oh mein Gott, ich bin Sünder. Halleluja. Aber wir sind alle Sünder, aber das hat nichts damit zu tun, hey, wir sind verdammt, wir sind voll schlimm und so weiter. Nein, wir sind einfach im Vergleich zu dem, wie Gott ist, müssen wir sagen, hey, wir sind nicht so wie er. Und dieses Wort, was das beschreibt, ist, hey, wir sind Sünder, wir brauchen Gott. Und solange wir im Fleisch leben, solange wir hier unser Leib haben, du kannst ihn voll bepacken mit Muskeln und so weiter, aber solange du da drin bist, wirst du einen Kampf führen. Kampf führen gegen Lüste, Kampf gegen Begierden und so weiter. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Wir werden gewisse Dinge eingrenzen können, gewisse Dinge sozusagen unterdrücken, nicht unterdrücken, aber eingrenzen können. Aber dieser Kampf wird nicht aufhören. Das nächste ist, dass ein Heiliger, was wir alle sind, in dem Augenblick, wo wir Jesus aufgenommen haben, sind wir Heilige. Aber ein Heiliger ist nicht jemand, der nicht sündigt. Ein Heiliger ist jemand, der nicht im Frieden mit Sünde leben kann. Das bedeutet, ein Heiliger ist nicht jemand, der keine Fehler macht. Ein Heiliger ist nicht jemand, der keine Sünde hat. Ein Heiliger ist nicht jemand, der so perfekt ist, dass, weiß man, so sogar Gott mit einem Mikroskop schauen muss, hey, dass er einen Fehler bei ihm findet. Nein. Ein Heiliger ist einfach jemand, der ein einfacher Sünder, der, wenn er sündigt, beziehungsweise der einfach nicht im Frieden leben kann mit Sünde. Und das ist immer dieses, wo ich sage, hey, das ist dieser Gradmesser. Auch für Gemeinden. Gemeinden, die, wie sieht es aus? Hey, wenn neue Leute reinkommen, werden die verändert?
Ja.
Werden die verändert, ganz genau. Werden sie verändert? Weil wenn wir nur kommen, um tolle Gefühle zu haben, Gott zu preisen und so weiter, das ist okay, das gehört dazu. Aber im Kern will ich sehen, hey, passiert Heiligung. Passiert Heiligkeit, weil das Ding ist, wenn Jesus in uns lebt, wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann wird es so sein, dass wir nicht normal sein können. Dass wir nicht so bleiben können, wie wir sind. Der Drang und dieses Feuer in einem drin ist einfach zu stark. Und mich macht es dann skeptisch, wenn neue Leute reinkommen und wir dann merken, hey, irgendwie, wir preisen hier, unser Lobpreis ist zwar besser und so weiter, aber so richtig verändert. Genau, und das ist ein guter Gradmesser. Und das letzte Woche habe ich gesagt, ich glaube wirklich, der einzige Beweis, den wir im Natürlichen haben, für Errettung und für Gerechtigkeit, ist Heiligung. Ich sage nicht, dass wenn du es bei jemandem nicht siehst, dass er möglicherweise nicht errettet ist. Ich sage nur, bei jemandem, der Jesus in sein Herz aufgenommen hat, der sich heiligen lässt, der geheiligt wird, weißt du ganz genau, hey, dieser Junge, auch Mädchen, ist errettet. Weißt du, mein so Heiligung, jeder sieht es. Gerechtigkeit und Rechtfertigung wird vielleicht möglicherweise andere nicht anstecken, aber deine Heiligung definitiv. Ich kann mich erinnern, als ich sozusagen zu Jesus gekommen bin und ich wollte unbedingt, weißt du, einfach so sein wie er. Ich habe mich verbessert und so weiter, aber er hat mich gereinigt und ich kann mich noch erinnern, weißt du, mit meinen Kumpels und allen. Wir saßen dann öfter und die so, hey, Hirwe, du bist so anders geworden, hey, und wir finden es voll cool. Wenn ich heirate, will ich auch mal so sein wie du. Ich meine so, wenn ich heirate, wieso nicht jetzt? Weißt du, ich meine so, weil das Ding ist möglicherweise, wenn du dich nicht veränderst, wirst du gar nicht heiraten. Naja, anyways, anderes Thema. Aber das war wirklich immer dieses, hey, wir finden es so cool, aber weißt du was, wenn ich heirate, dann ist es Zeit für mich. Naja, anyways, Halleluja. Besser davor, weil sonst...
Amen.
Diese hat mich nicht geheiratet. Sie nickt, okay, falls man das auf der Kamera nicht sieht. Das nächste ist, ein Sieg gegen Sünde gibt es nur in Jesus Christus. Es gibt nicht, den Sieg in Sünde gibt es nicht in Meditation, nicht mal in der Bibellese, nicht mal im Gebet. Das gehört alles dazu und zu einem Wachstum für einen Christen. Aber den Sieg gegen Sünde gibt es nicht in Waschungen, gibt es nicht in Opfer. Gibt es nicht in was weiß ich, was für religiösen sozusagen Aktionen. Ein Sieg gegen Sünde gibt es wirklich nur in Jesus. Und dieses, kennt ihr dieses, das ist eins der großen, wie soll ich sagen, Dinge im heutzutage. Ja, aber er hat ein gutes Herz. Kennt ihr das? Ja. Es gibt keinen Menschen mit einem guten Herzen.
Oha.
Das ist das, was wir verstehen müssen. Es gibt keinen Menschen mit einem guten Herzen. Wie sagt man im Deutschen? The heart is more wicked than... Wie sagt man?
Böse.
Na, ich habe den Bibelvers. Aber das ist so krass, dass wir verstehen müssen, hey, wir hätten das nicht gerne. Weißt du, er hat ja ein gutes Herz und so weiter. Das ist so oft auch aus meinem Mund gekommen. Aber ihr wisst, wie sehr ich Kinder liebe. Okay, ich liebe Kinder. Ist ja so, ey, für mich, ich sag immer, der Geruch von Kindern, also... Nicht jeder Geruch, aber der Geruch. Der Geruch von Kindern und das Lachen von Kindern, ich sage, das ist definitiv noch etwas, was direkt aus dem Himmel kommt. Das ist so meine Überzeugung, der Geruch von Kindern und das Lachen von Kindern. Aber wisst ihr, was ihr Kindern nicht beibringen müsst? Ihr müsst Rebellion, Lügen und so weiter, müsst ihr Kindern nicht beibringen. Das werden die noch so, egal wie süß sie sind. Egal wie toll sie sind, egal wie, weißt du, so, du könntest sie fressen, so fantastisch sind sie. Aber weil jeder von uns ein Sünder ist, kann noch so gut riechen. Sünde musst du ihm nicht beibringen, weil er Sünder ist. Aber Gerechtigkeit, Heiligung, Selbstlosigkeit, all diese Sachen, die musst du ihm beibringen. Und allein das siehst du, weißt du, die Kinder, weißt du, also wir sagen, hey, die sind sowas von, die sind sowas von rein, die sind sowas von, wie sagt man, Nevin,
unschuldig.
Sowas von
unschuldig.
Unschuldig, genau. Lass ein bisschen wachsen. Kinder sind so unschuldig, so rein, ja, weil sie nicht reden können, sie können nicht laufen, sie können mit ihren Fingern und Armen und so weiter noch nicht koordinativ die Sachen machen, die sie vielleicht mögen. Aber lass mal Kinder laufen, dann wirst du sehen, was mit ihnen passiert. Die süßesten Kinder, weißt du, meinst du, wo kommt das her? Aus dem Herz.
Aha.
Diesen Menschen mit einem guten Herzen, das wird ein bisschen schwierig zu finden. Weil unser Herz, wir sind Sünder. Okay? Und deswegen müssen wir verstehen, die einzige Lösung dafür ist wirklich in Jesus. Und meine Überzeugung ist, wollen wir wirklich Sünde aus unserem Leben austilgen, beziehungsweise bekämpfen, dann geht es nur mit einer einzigen Sache, und zwar von Jesus ergriffen zu werden. Das ist so, du musst von Jesus ergriffen werden. Wenn du nicht von Jesus ergriffen bist, du weißt, Jesus ist richtig, aber du bist nicht ergriffen von ihm, dann wird es anstrengend sein, gegen Dinge anzukämpfen. Meine Predigt heute heißt, okay, vielleicht ein bisschen martial, wie man sagt, hier in der Öffentlichkeit, aber mein Titel heißt heute, Töten erlaubt, okay? Naja, wieso? Ich zeig's euch. Lass uns die Bibel aufschlagen, okay? Das ist in. Ich habe extra geguckt, dass nicht so viele Leute hier sind, weißt du, die mich nicht kennen. Kolosser 3,5, schaut mal. Da steht: Tötet die üblen Begierden, die in euch lauern, schlummern. Alles, was irdisch und von der Sünde hervorkommt. Okay. Deswegen sage ich, töten erlaubt, okay? Sogar, wie sagt man, appreciated, sogar töten, sogar erwünscht, okay, in dem Fall. Und es steht, tötet die üblen Begierden, die in euch lauern, schlummern, alles, was irdisch und von der Sünde hervorkommt, und dann geht's sozusagen an die krassen Sachen. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse, unheilige Begierden und Gier, Eifersucht, die Götzendienst sind. Und das sind nur ein paar Sachen, die hier aufgelistet werden, aber es gibt so viele Sachen natürlich mehr da, die da sind. Aber die Bibel sagt, tötet sie ab. Tötet sie. Und hier wird zu Christen gesprochen, die wirklich Jesus lieben. Die Jesus lieben, die Jesus nachfolgen und die wirklich sogar in Gefahren erlebt haben in ihrem Leben, weil sie an Jesus glauben. Und Paulus schreibt zu ihnen, tötet die Begierden ab. Okay, das heißt, töten erlaubt. Für all die Männer und so weiter, die sich gedacht haben, wir sind Christen, wir dürfen jetzt nicht Schlägereien und so führen. Hier ist ein guter Kampfplatz, okay? So, tötet die Begierden ab. Das heißt, unsere Aufgabe ist es wirklich, die Sachen abzutöten, die in uns schlummern, die in uns lauern. Weil so wie ich gesagt habe, hey, schaut euch Kinder an, die sowas von, wir würden sagen, unschuldig sind und so süß und so gut riechen und so weiter, aber lass sie mal wachsen und dann denkst du, weißt du, mein Sohn, kennt ihr diese Eltern, die ein Kind haben? So wie wir. So wie wir. Und dann kriegst du irgendetwas mit aus der Schule und dann sagst du, das kann nicht mein Kind sein. Das ist nicht mein Kind und du bist so überzeugt, so überzeugt, deswegen ist diese Predigt vor allem für diejenigen, die nur ein Kind haben. Okay. Das kann nicht sein. Manchmal so, mein Benaftalin? Unmöglich. Ich habe diese Woche erst ein Gespräch mit der Lehrerin geführt, okay? Das kann nicht sein, das ist nicht Benaftalin. Manchmal so, jetzt nicht, weil er was gemacht hat. Aber, und so oft sehen wir das wirklich, weil Kinder wissen, wie kennt ihr das, ist Kontrolle? Es gibt Kontrolle, nein, danke, aber sobald du ein Kind hast, hast du Kontrolle zu Hause. Aber das Kind ist natürlich, weiß es, wie es jemanden manipuliert. Und das hat er nicht im Himmel gelernt. Sondern das sind sozusagen Begierden, die in einem sind. Hey, weißt du was? Mein Sohn wusste von Anfang an, ich denke, er hat die Ise mehr manipuliert wie mich, aber deswegen, ich denke das, weil ich selber Sünder bin, okay? Sündige Natur, ich bin so verblendet. Aber
das stimmt.
Das stimmt, ja? Denkst du? Aber am Anfang von unserer Ehe hatte Ise Muffe gehabt, dass ich, wenn wir mal Kinder haben, ich viel zu weich sein werde mit unseren Kindern. Und weil sie ja sozusagen die Krasse ist, kaum war er auf der Welt. Ich konnte es nicht fassen. Meine Frau ist Lehrerin, ihr wisst es, gell? Sogar jetzt, das passt mal auf, meine Frau, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich mache es jetzt öffentlich, okay? Meine Frau ist Lehrerin. Mein Sohn kommt nach Hause, hat keine Lust, Hausaufgaben zu machen. Woher kommt es? Aus der sündigen Natur, weißt du? Jeder will Hausaufgaben machen. Nein, ich weiß. Er will keine Hausaufgaben machen. Meine Frau ist Lehrerin. Du kennst diese pädagogischen Dinge, die du machen musst, um das Kind dahin zu führen, dass es trotzdem die Hausaufgaben macht, oder? Wisst ihr, was sie macht? Sie hat die Hausaufgaben für ihn gemacht.
Moment.
Ja, gut, ich will jetzt nicht in die Details gehen, weil sonst tut es die ganze Geschichte so ein bisschen. Nein, sonst nimmt es die Dramatik daraus. Wenn ich jedes Detail hier erzählen würde, würde es die Dramatik hier rausnehmen. Nein, okay. Aber das ist jetzt off the record, wie man sagt. Nein, es ging darum, er mag nicht malen. Und er musste anmalen. Und das verstehe ich natürlich auch. Und die Ise hat es wie ihn angemalt. Trotzdem krass, gell, oder? Voll krass, oder? Das ist ja Lernen. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass meine Frau, die Lehrerin, die so krass ist, die weiß ganz genau, was richtig, was falsch ist und so weiter. Weil ich meine so, für meinen Sohn. Das Ding ist, bei mir ist ja so, dass ich manchmal so dieses, wie soll ich sagen, auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber auf einmal habe ich eine Vermutung. Und ich bin dann ins Zimmer reingekommen und sehe das. Die wollten das eigentlich sozusagen hinter meinem Rücken machen. Also. Und gerade in dem Augenblick komme ich ins Zimmer rein und denke mir, Schatz, was machst du? Beide gucken mich so an. Schatz, machst du seine Hausaufgaben? Das geht nicht, okay? Und ich weiß nicht, ich habe immer gehört, das haben Frauen, aber bei mir ist es irgendwie drin. Das ist bei mir sogar so, ich komme ins Zimmer rein und ich sehe einen Berliner vor meinen Augen. Ich komme ins Zimmer, ins Wohnzimmer rein zu Ise und sehe einen Berliner vor meinen Augen und denke mir, wow, das ist echt komisch. Bis die Ise dann sagt, ich habe heute einen Berliner gegessen. Also, bei Brezen eben so, weißt du, ich komme ins Zimmer rein, ich sehe eine Brezen, ich esse sowas ja gar nicht, weißt du? Ich bin so geheiligt, ich esse sowas gar nicht. Deswegen, aber was wir verstehen müssen, es gibt Begierden, es gibt Dinge in unserem Leben, die müssen wir verstehen, solange wir im Körper sind, die werden bei uns hochsteigen, die steigen bei uns hoch. Und die Sache ist die, es gibt so viele Sachen in unserem Leben, in allen möglichen Bereichen, die in uns hochsteigen. Diese Woche musste ich meinem Sohn erklären, und es ist ganz einfach, weil ich weiß, auch ein Kind ist ein Sünder. Ja, Papa, wie kann jemand Drogen nehmen, wenn er von Drogen abhängig wird? Sagt er zu mir, Papa, das ist doch voll krass, wie geht das? Sag ich, Schatz, pass auf, das ist ganz einfach. Du spielst jeden Tag 20 Minuten iPad. Stell dir mal vor, ich nehme dir 20 Minuten einen Tag weg. Oh, sagt der Papa, das wäre voll schwierig. Sag ich, das ist Abhängigkeit. Ah, sag ich, ja. Ich habe ihm jetzt nicht erklärt, dass am Smartphone und so weiter das gleiche Gefühle wie bei Kokain hervorbringt und so weiter. Nein, das ist so tief, wollte ich ja jetzt nicht gehen. Aber... aber wir müssen verstehen, das ist so viel einfacher, diesen Begierden nachzugehen. Oh. Wisst ihr, dass, was ansteckend ist? Krankheiten sind ansteckend. Gesundheit nicht.
Interessant.
Sünde ist ansteckend. Heiligkeit weniger.
Wow.
Das ist krass. Wieso ist das so? Nicht weil Gott es so will, sondern weil Gott es gigantisch findet, zu sehen, wenn wir mit ihm überwinden. Weil wir mehr als Überwinder sind. Ist das alles in Gottes Willen? Nein. Aber Gott lässt manche Dinge zu, nicht weil es sein Wille ist, sondern weil er weiß, mit ihm können wir überwinden. Und das ist das Gigantische daran, dass wir mit ihm überwinden können. Deswegen sagt er, tötet die Begierden ab. Also töten erlaubt, töten erwünscht. Und das ist das, was wir eigentlich machen müssen. Vor allem mit solchen Dingen. Wir müssen verstehen, das sind Dinge, gegen die werden wir ankämpfen. Schaut mal, es gibt ein paar Regeln, die wichtig sind für eine Tötung. Was wir verstehen müssen. Okay, jetzt erkläre ich dir, was für Messer ihr benutzen müsst und so weiter. Nein, Spaß. Oh, mein iPad, ihm ist zu heiß. Pass mal auf. Ah, nee, mein Handy habe ich jetzt nicht.
Oder soll ich es immer im Schatten halten? Soll
ja, kannst du ein bisschen im Schatten halten. Eine Sache, die wir verstehen müssen, ist, außerhalb von Christus geht es nicht. Ich glaube, Römer 8,10. Kann jemand Römer 8,10 lesen? Römer 8,10, hat es jemand? Ja, schaut mal, nicht mal die Hälfte hat ihre Bibel. Ihr Sünder, ja. Okay. Die ganz Geistlichen haben es noch als Buch. Ja.
Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen,
ja,
der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen.
Okay, seht ihr. Das heißt, wenn Christus in uns ist, dann ist der Leib tot wegen der Sünde wegen, aber der Geist lebt der Gerechtigkeit wegen. Das bedeutet, willst du dagegen ankämpfen, brauchst du Jesus. Okay, du brauchst Jesus. Die Sache ist, deswegen ist es so schwierig, uns die Welt anzuschauen und die Welt irgendwie zu verurteilen, weil es einfach eine sündige Natur ist. Okay, von der Natur her werden solche Sachen gemacht. Wisst ihr, wir leben in einem Zeitalter, wir würden sagen, oder die Menschen sagen, Wissenschaftler sagen, wir sind so intelligent, der Mensch ist so intelligent wie noch nie zuvor. Das können wir natürlich anzweifeln, aber die sagen das. Und wir können sogar sagen, hey, möglicherweise in den letzten 1500 Jahren, die Entwicklung, hey, wir sind so intelligent, wir wissen so viele Dinge. Wir sind vom Wissensstand, was Wissenschaft betrifft, so viel weiter möglicherweise wie viele anderen oder viele Jahrhunderte, die Menschen in den letzten Jahrhunderten. Aber wieso ist es dann so, dass wir trotzdem im letzten Jahrhundert mehr Menschen umgebracht haben, wie in jedem anderen zuvor? Wenn wir doch so intelligent sind. Und das sind halt so Sachen, die wir verstehen müssen. Das hat weniger was mit Intelligenz zu tun. Das hat was mit unserer Natur zu tun. Und lässt du dieser Natur einen freien Lauf, dann kannst du noch so intelligent sein. Es kann für dich noch so klar und deutlich sein. Weißt du, ich meine, so werden wir nicht da hinkommen. Schau mal, wie intelligent wir sind. Wir haben so viel Geld, wir haben so viele Möglichkeiten und so weiter. Wisst ihr, dass wir Möglichkeiten haben ohne Probleme. Alleine Deutschland könnte, wenn wir es möglicherweise ein bisschen umstrukturieren, unser Geben bzw. unser Finanzsystem, könnten wir für 2 Jahre ohne Probleme, ohne dass sogar unser Haushalt stark beansprucht wird, könnten wir Hunger aus der ganzen Welt ausstellen. Ohne Probleme. Wenn wir doch so schlau sind, wieso machen wir das nicht? Weil das Ding ist, es hat weniger was mit Intelligenz zu tun, sondern vielmehr mit der Natur. Und deswegen werden wir das sehen, dass einfach wegen unserer Natur werden solche Sachen da sein. Und es klingt vielleicht krass und radikal, aber die einzige Veränderung geht nur durch Christus, durch Jesus. Warum? Weil in Jesus, sagt die Bibel, sind diese Begierden werden abgetötet. Und der Geist, der von Gott ist, alles was gut ist, alles was wundervoll ist, all dieser Egoismus, beziehungsweise all diese ganzen Sachen, Ungerechtigkeit und so weiter, ist in ihm nicht mehr vorhanden. Deswegen siehst du auch vor allem in Gesellschaften, wo das Christentum in den letzten 5, 6 Jahrhunderten da war, einfach eine starke Entwicklung. Krankenhäuser, Universitäten, all diese Sachen wurden von christlichen Bewegungen aufgebaut. Und einfach, oder dass wir wirklich glauben, hey, ich bin nicht mehr wert wie du bist nicht mehr wert wie ich sowieso. Aber, anyways. Das ist aus christlicher Ideologie entstanden. Warum? Weil einfach als Christ, als Jesus-Nachfolger, Schatz, können wir mal schauen, ob das funktioniert? Funktioniert das? Vielleicht funktioniert es jetzt. Ja, ich weiß, ich habe nur den Eindruck gehabt, es funktioniert. Schaut mal, und die Sache ist dass Jesus hat uns frei gemacht, okay? Wir lieben Freiheit. Das ist so dieses große Ding von Freiheit, wissen wir? Aber wir müssen verstehen, dass Freiheit kannst du nur erfahren, wenn du Grenzen hast. Wir denken Freiheit, jeder darf machen, was er will. Nee. Schaut mal, für mich sind die freiesten Wesen so vom Gefühl her Vögel. Also, die fliegen. Weißt, das ist sowas, für uns wie Freiheit. Aber lass sie mal ins Wasser gehen. Das heißt, es gibt Grenzen, die Gott jemandem aufgesetzt hat, wo Freiheit ausgelebt wird. Fische. Hey, voll die Freiheit, weiß ich mal so. Die haben weitaus mehr Fläche wie wir hier auf der Erde. Aber lasse mal außerhalb von ihren Grenzen ihre Freiheit versuchen auszuleben. Wisst ihr, was dann passiert? Tod. Und das ist das, was wir verstehen müssen, dass die Definition von Freiheit ist immer in Jesus Christus. Die Definition, was ist eigentlich Freiheit? Freiheit ist nicht, wo wir keine Grenzen haben. Sondern Freiheit muss immer so sein, dass Grenzen da sind. Weil das Ding ist, wenn ich meine Freiheit, wie ich sie gerne hätte, von meinem Wesen her ausleben würde, dann würde von einigen hier ihre Freiheit eingegrenzt werden. Wisst ihr, früher, ich hätte euch allen das Geld weggenommen. Weißt du, so? Von meiner sündigen Natur früher, weißt du? Das ist so das Erste. Jeder liebt Geld, weißt du, so? Die Geldliebe, so, das ist so ein Ding. Aber das Ding ist, schaut mal, wie stark das dann eingrenzt für viele andere. Naja, anyways, ich gehe da jetzt nicht rein, weil ich merke, es ist nicht Zeit, um Buße zu tun. Naja. Vorhin haben wir es gehabt. Wenn du dich damit tröstest, dass du ein guter Mensch bist, dann hast du schon verloren. Wenn wir wirklich glauben, wir sind gut im Hey, wir sind. Ey. Schaut mal, Jeremia 17,9 steht es. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Das ist schon mal krass, okay? Das heißt, in uns ist eine Natur, da kämpft in uns. In uns kämpfen Dinge, die sind. Weißt du mal so? Es sind Begierden da, sie kämpfen gegen die Dinge, wie Gott sie aufgebaut hat, wie Gott sie gemacht hat und so weiter. Aber es gibt eine Lösung und das ist. Jesus. Nächste Regel, drittens. Umso länger wir einer Sünde Raum lassen, desto härter wird es sein, sie zu vernichten. Deswegen finde ich das so krass, wenn Leute sagen, naja, kurz vor dem Tod werde ich dann Jesus in mein Herz aufnehmen, weil dann komme ich in den Himmel. Das wird brutal hart. Und ich habe immer gedacht, hey, voll die Gnade Gottes und so weiter. Und das ist die Gnade Gottes. Aber bei meiner Großmutter habe ich das gemerkt, am Sterbebett, dass das gar nicht so einfach ist. Warum ist es nicht so einfach? Weil, wisst ihr, so, ich war, als ich zu Jesus gekommen bin, ich wurde sofort befördert zum Apostel. Und zwar zum Moralapostel. Ich hab immer jedem erzählt, wisst ihr, was falsch und was richtig ist, weil ich gedacht habe, ey, ich bin jetzt so heilig. Immer so Katastrophe. Aber ich habe meiner Oma immer gesagt, hey Oma, du darfst nicht lästern. Lästern ist nicht gut. Dann hat sie zu mir immer gesagt, ja, aber Sohn, über was soll ich dann reden? Dann habe ich ja keine Themen, weißt du, meinst du? Aber am Sterbebett habe ich sie so ein bisschen begleitet und habe es ging darum, okay, dann, hey, Oma, du musst einfach Buße tun für die Dinge, die du getan hast, beziehungsweise vergeben, Menschen vergeben, die dir was angetan haben und so weiter. Und Oma, hey, richte einfach deine Gedanken aus. Auf Jesus, richte deine Gedanken aus, dass du wirklich vergibst, richte deine Gedanken aus, dass dir vergeben ist. Und zwei Tage später komme ich wieder hin und sage, Oma, hey, und, wie läuft's? Sagt sie, hey, das Schwierigste ist, die Gedanken geordnet zu halten. Das Schwierigste ist, einfach die Gewohnheit zurückzulassen. Das Schwierigste ist, dass ich sagte, und ständig laufen ihre Gedanken, was Leute ihr angetan haben. Ständig laufen ihre Gedanken, wie ihr ganzes Leben war, einfach doch verstärkt. Weil es einfach eine Multiplikation dessen, was passiert. Und deswegen ist so wichtig, hey, umso länger wir sozusagen einer Natur freien Lauf lassen, umso schwieriger wird es sein, gegen sie anzugehen. Schaut mal, 1. Petrus 1,22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. Gehorsam was gegenüber? Der Wahrheit. Wir müssen Interesse an Jesus gewinnen. Das ist so das Ultimative. Und wir müssen verstehen, dass zwischen richtig und falsch, es gibt einen Unterschied zwischen richtig und falsch. Amen. Und es sind nicht wir Menschen, die das sagen.
Amen.
Weil das wird wirklich schwierig. Ich habe jetzt das Privileg, in fast 40 Nationen gewesen zu sein. Und ich sage euch eins, in so vielen Nationen, wenn du sie vergleichst, gibt es so Unterschiede zwischen richtig und falsch. Wir würden sagen, es wäre falsch, im Zug einen Frauenbereich und einen Männerbereich zu separieren. Wir würden sagen, das ist falsch. Unsere Politiker würden aufstehen. Ich wurde nicht fast gesteinigt, aber hey, ich war in Dubai und da stieg ich ein. Warum? Wo bin ich eingestiegen? Da, wo es am leersten, wo es leer war. Hey, ich komme da an und auf einmal werde ich angepfiffen. Manchmal so, die gucken mich komisch an und schucken mich. Ich so, was los? Manchmal so. Dann gucke ich Frauenbereich. Da ich nicht aussehe wie eine Frau, haben sie es sofort gemerkt. Und haben mich gedrängt, dass ich in diesen Bereich gehe, wo es eng war. Über die Gerüche will ich jetzt nicht reden. Und vor allem sozusagen die Schweißhaut von jedem anzufassen, darüber will ich jetzt auch nicht sprechen. Weil ich will euch keine komischen Gedanken in den Kopf nehmen. Also, schon passiert. Aber da seht ihr einfach, es gibt so dieses zwischen richtig und falsch. Du kannst unterschiedliche Kulturen, es ist so einfach schwierig. Und deswegen, aber wir brauchen sozusagen jemanden, der uns mitteilt, was richtig und was falsch ist. Deswegen ist es so schwierig zu sagen, hey, wir bringen Demokratie in den Nahen Osten. Manchmal so, wer sagt, dass das richtig ist, wie wir denken. Mal schau mal, wir haben auch große Probleme. Ich sage nicht, Demokratie ist falsch. Ich glaube, dass viele demokratische Sachen einfach für uns möglicherweise das Beste sind. Aber wisst ihr, dass sogar, dass man im 6. Jahrzehnt, im letzten Jahrhundert, hat man gesagt, hey, bei den Deutschen funktioniert Demokratie nicht. Nein, die Deutschen brauchen immer einen starken Leiter. Oh. Und wenn du, und jetzt pass mal auf, ich habe mit vielen Deutschen gesprochen, die jetzt sozusagen so 90 sind, 95, die behaupten noch immer das Gleiche. Oh, das wäre so schön, wenn wir einen König hätten. Das wäre so schön, wenn wir einen Kaiser hätten. Das wäre so toll und so weiter. Ja, das ist noch immer da. Und das können wir uns nicht vorstellen. Ich wäre gern König. Ich wäre auch ein Guter. Für mich selber. Für mich selber. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber die in Afrika, diese ganzen, da gibt es ja die Herrscher. Zum Beispiel nehmen wir Zimbabwe. Okay, Zimbabwe, ist er vor kurzem gestorben, glaube ich. Ja, ist er vor kurzem gestorben? Genau. Stimmt. Pass mal auf. Wisst ihr, dass alle gejubelt haben, der Westen, Amerika ihn unterstützt haben, dass er an die Macht kommt? Wisst ihr, dass in New York eine Parade, vielen Dank, eine Parade abgehalten wurde, als Mugabe reinkam? Die haben alle gefeiert. Zimbabwe war das reichste Land in ganz Afrika. Jetzt gerade das ärmste. Der Westen hat gefeiert, als Mugabe reinkam nach New York. Die haben eine Parade für ihn veranstaltet. Ich glaube, das gibt es sogar auf ihm YouTube. Könnt ihr das euch anschauen? Alle waren begeistert. Und schaut mal, was danach passiert ist. Wie viele Menschen er umgebracht hat und so weiter. Ist irgendwie krass. Es hat was nicht mit Intelligenz zu tun, sondern mit der Natur. Schaut mal, die nächste Regel. Ohne aufrichtigen und gewissenhaften Gehorsam besiegt man die Sünde nicht. Einfach so wird sie nicht verschwinden. Schauen wir, 2. Korinther 7,1. Ich lieb diesen Vers. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht des Herrn. Wir sollen die Heiligkeit vollenden, aber wir, wo, in was? In der Furcht des Herrn. Nicht in der Furcht des Königs, nicht in der Furcht des Präsidenten, nicht in der Furcht des Kanzlers. Für die beten wir. Aber in der Furcht des Herrn. Weil ich glaube, ich bin überzeugt davon, es gibt ein richtig und falsch und es kommt von ihm da oben. Amen. Beziehungsweise er ist ja auch hier. Weißt du? Heute Morgen habe ich gesagt, nach dem Frühstück habe ich gesagt, okay, zu Benafter Luise, ich gehe jetzt zu Gott, um meine Gebetszeit durch. Er sagt, Benafter, das klingt voll komisch. Und diese, wie wenn er bei uns nicht wäre. Stimmt denn? Aber es gibt ein richtig und falsch. Es muss ein richtig und falsch geben. In vielen Sachen ist es, wie soll ich sagen, Interpretationssache, absolut. Aber es gibt so grundlegende Sachen. Es gibt ein richtig und falsch. Und glaubt mir, was die Natur des Menschen betrifft, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Richtig ist es, wir können Sünde nur durch Jesus Christus besiegen. Und falsch ist, dass jemand denkt, er kann es auf einem anderen Weg. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich für die Errettung in unserer Nation beten. Es ist so wichtig, dass wir für einfach ein Ausgießen des Heiligen Geistes in unserer Nation beten. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ich glaube wirklich an Erweckung. Ich glaube, dass Erweckung wichtig ist. Ich glaube aber nicht, dass Erweckung das Ende ist. Ich glaube, dass Erweckung ein guter Anfang ist. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das, weil wir können uns noch darüber so sehr aufregen, über wie schlimm unsere Nation ist und was weiß ich, wo wir wissen, hey, die Dinge sind falsch und richtig und die Spielhallen und so weiter. Aber wisst ihr was? Es kommt nicht aus Intelligenz, es kommt aus der sündigen Natur. Wie sieht es aus, wie können wir unsere sündige Natur, unsere Sünden, unsere Begierden abtöten? Durch neue Gewohnheiten. Das ist ganz wichtig. Schaut mal, im Genesis 6,5 steht: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Die Gewohnheit in ihnen, wieso? Weil sie haben freien Lauf gelassen. Wenn du den Menschen freien Lauf lässt, was passiert, ist nicht, dass er möglicherweise wird er intelligenter, aber seine Natur wird er trotzdem noch behalten. Und die Natur nimmt immer wie dann Überhand. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach neue Gewohnheiten haben. Neue Gewohnheiten, dass wir uns jeden Tag aufs Neue Hey von Jesus einfangen lassen. Jeden Tag aufs Neue und dass wir Freude daran haben. Hebräer 5,14 steht, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Es geht um eine Gewohnheit, geübte Sinne zu haben. Schaut mal im Jakobus 1. Ich soll die Bibelverse ein bisschen langsamer sagen. Jakobus 1. Vers 14 bis 15. Würdet ihr aufstehen für das Wort des Herrn? Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde, schaut mal, so, von was wird er versucht? Von seiner eigenen Begierde. Wem gehört sie? Mir. Woher kommt sie? Von meinem sündigen Wesen. Schaut mal. Eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, und das ist das Krasse, wenn die Begierde, das heißt, wir haben eine Natur in uns, das sind Begierden, das sind Lüste des Fleisches. Aber wenn das sozusagen empfangen wird, nur weil sie da ist, heißt nicht, dass wir sündigen. Okay? Sondern, dass sie da ist, aber wenn wir ihr freien Lauf lassen, steht, eigene Begierde fortgezogen gelockt wird, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist voll krass. Aber was steht? Wem seine Begierde? Unsere. Das bedeutet aber, allein, dass sie da drin ist, heißt nicht, dass wir sündigen. Wir sind Sünder von Natur aus. Okay, weil von unserem Wesen her, das haben wir jetzt, glaube ich, schon mitbekommen, aber nur weil diese Dinge da sind, heißt nicht, dass wir sündigen. Die Frage ist, wenn das hochkommt, was machen wir damit? Das heißt, dass du mit gewissen Lüsten zu kämpfen hast, dass du mit gewissen Dingen zu kämpfen hast, dass du mit gewissen Personen zu kämpfen hast. Die Dinge sind da. Weißt du, wir sind alle unterschiedlich. Und die Dinge sind da, aber die Frage ist, was machen wir damit? Und wenn wir ihr aber keinen Freiraum lassen, wenn wir sagen, hey, weißt du was, wir schließen keinen Frieden mit diesen Sachen. Wir kämpfen gegen diese Sachen, dann wird es keine Sünde in uns hervorrufen. Macht das Sinn?
Ja.
Sollte, weil es ist in der Bibel. Galater 5,24. Die aber dem Christus Jesus angehören, schaut mal, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Es ist nur in Jesus. Es ist nicht in unserer Anstrengung. Es ist wirklich nur in Jesus. Du kannst gewisse Religionen, da gibt es ja diese Waschungen. Du kannst dich doppelt so oft waschen, wird trotzdem nicht funktionieren. Opfer darbringen, was auch immer. Du kannst alles verkaufen, was du hast und den Armen geben. Aber die Sache ist die, es hat was damit zu tun, dass wir Jesus in unserem Herzen haben. Das Zweite, es ist ein Kampf. Schaut mal. Es ist nicht so, dass wir sozusagen die von der Sünde im Sinne von, hey, weißt du was, ey, daran will ich gar nicht denken und so weiter und so weiter. Nee. Schaut mal, was sogar David sagt. Psalm 51, Vers 5. denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Ist es nicht krass irgendwie? Weil man so, ich würde sagen, hey David, du brauchst möglicherweise Seelsorgegespräch, aber nein. Was David hier damit meint ist, hey, weißt du was, im Vergleich, wie er ist, schaue ich mich an und es ist, hey, wow, ich brauche Gnade. Ich brauche Jesus. Weißt du, David hat es nicht gesagt, aber er braucht einen Erlöser, das hat er gesagt. Er braucht, und das ist das, was wir verstehen müssen, wir brauchen Jesus. Ohne Jesus wird es nie und nimmer funktionieren. Und das letzte ist, dass täglicher Erfolg bringt Motivation. Kennt ihr das? Wenn Dinge erfolgreich sind, wenn du täglich Erfolg hast, bringt es Motivation. Ich habe von einer Frau gehört, die in einer Ehe war und das war einfach eine sehr, sehr schwierige Ehe für sie. Und der Mann war sehr tyrannisch, hat es zwar nicht geschlagen, aber einfach emotional hat er sie fertig gemacht und so weiter. Und er hat sie immer sozusagen, ihr immer vorgeworfen, dass sie schuld ist, weil sie gibt ihm ja nicht das, was er als Mann gerne braucht, um sich geschätzt zu fühlen. Und somit hat er ihr dann eine Liste aufgeschrieben mit 16 Sachen, die wichtig sind, dass sie macht, damit er sich wertgeschätzt fühlt. Und es war eine Katastrophe für sie. Sie hat es einfach nicht hinbekommen. Und irgendwann mal haben sie sich scheiden lassen und sie hat dann einen neuen Partner gefunden, beziehungsweise wieder geheiratet. Und es war so ein liebenswerter Mann. Es war ein Mann, der sie geschätzt hat, der sie geliebt hat. Ein Mann, der sie auf Händen getragen hat. Und sie hat einfach die beste Zeit ihres Lebens gehabt. Und beim Aufräumen ist sie mal auf diesen Zettel ist sie gestoßen. Und schaut sich die 16 Punkte an und sieht, jeden einzelnen Punkt macht sie in ihrer Ehe. Und ihr macht sogar Spaß. Und das ist das, was wir verstehen müssen, ist, dass aus Religiosität, aus Angst, aus Druck und so weiter, wird es so schwierig sein, gewisse Dinge zu vollbringen. Wenn du die Gesetze aus der Bibel hast, du darfst das nicht machen, wenn der Druck auf dir lastet, wird es unheimlich schwierig sein. So wie diese Frau, die einfach in der Ehe, sie hat diese Liste gehabt und sie hat es einfach nicht geschafft, weil einfach dieser Druck da war, emotionale Katastrophe da war. Aber in dem Augenblick, wo sie mit Liebe getragen wurde, wo sie Gnade erfahren hat, Amen. In dem Augenblick, als sie den Zettel gefunden hat, sieht sie, dass sie wirklich jeden einzelnen Punkt dieser 16 Punkte wirklich in ihrer Ehe auslebt. Aber nicht nur auslebt, sondern es liebt, sie für ihren Ehemann zu tun. Warum? Weil ihr Ehemann sie unglaublich liebt. Und das Ding ist, wir haben als Menschen haben wir so viele unterschiedliche Erfahrungen, aber eine Sache ist wirklich, wenn wir ergriffen werden von Jesus, wenn wir anfangen zu verstehen, diese Gnade, die er ausgeschüttet hat, wenn wir anfangen zu verstehen, diese Liebe, die er hat, und wenn diese Liebe uns sowas von verändert, beziehungsweise Jesus uns ergreift, dann sind es nicht Gesetze, die wir tun müssen und die uns sagen, du darfst es nicht. Auf einmal gehst du zurück, schaust du dir die Dinge an und denkst dir, wow, ich mache diese Dinge und ich mache sie gern. Weil Liebe verändert, nicht Religion verändert, nicht Druck verändert, nicht irgendwelche Religiositäten oder irgendwelche Vorschriften verändern, sondern es ist wirklich diese Liebe, die einen verändert. Wisst ihr, ich sage immer, hey, ich hätte nicht geglaubt, hast du mir erzählt, dass ich so eine Ehe haben werde, wie ich sie habe. Ich habe es nicht für möglich gehalten, weil ich weiß, wie ich war. Aber ich sage immer, hey, es ist komplett die Ise. Ich sage, die Art und Weise, wie sie mit mir umgeht, holt das alles raus bei mir und ich mache das gerne. Und wenn man mich von früher kennt, hey, Eifersucht, nicht nur Eifersucht, ich habe sogar Frauen geschlagen und was weiß ich, dominant war ich, all diese Sachen, wie sie meinen, so, hätte ich die Spülmaschine ausräumen müssen, hätte ich mich sozusagen in meiner Ehre als Mann, hätte ich mich sozusagen, wie sagt man, angegriffen gefühlt und gekränkt gefühlt. All diese Sachen waren in mir. Aber durch die Art und Weise, wie die Ise mich behandelt, sind all diese Sachen weg. Und ich sage, aber jetzt passt auf, ich sage nicht, diese Dinge schlummern nicht in mir. Ich sage nur, die sind sowas von eingegrenzt, die sind sowas von abgetötet, dass sie einfach da nicht vorkommen. Und die Ise liebt mich so sehr, sie hat einfach diese Atmosphäre von Liebe, dass diese Dinge gar nicht hochkommen können. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Wir reden hier von Sünde, wir reden von diesen Dingen. Warum? Weil das ist wirklich unser größter Feind. Aber es ist nicht so im Sinne von, hey, du Sünder, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Wir brauchen Jesus. Ohne Jesus funktioniert es nicht. Du kannst dich noch so gut waschen. Du wirst nicht vollkommen sein. Ich kann mich erinnern, wirklich, als ich zur Errettung kam und dann, ich habe diese Schwierigkeiten gehabt mit Unreinheit und wieder bin ich gefallen in Unreinheit und so weiter. Und ich habe mich so schlecht, so dreckig gefühlt. Ich bin morgens aufgewacht, habe meine Decke einfach nur über meinen Kopf getan. Wirklich, das war so am Morgen. Ich habe mich so dreckig gefühlt. Ich war so enttäuscht von mir selber. Ich war so enttäuscht, dass ich Gott enttäuscht habe. All diese Sachen. Und ich wollte nicht aufstehen. Und irgendwann sagt Gott einfach zu mir, hey, weißt du was? Das Ding ist, du kannst dich vor mir nicht verstecken. Aber die Art und Weise, wie er mit mir geredet hat, hat mich aus dem Bett aufstehen lassen. Die Art und Weise, wie er es mir gesagt hat, hat mich aus dem Bett aufsteigen lassen. War ich sofort sozusagen, hey, nein, ich habe noch immer zum Teil wirklich 2-3 Jahre noch zu kämpfen gehabt. Wie konnte ich so, weißt du? Aber die Art und Weise, wie Jesus mir das gesagt hat, ich sehe dich, du kannst dich vor mir nicht verstecken, in seiner Liebe und in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, hat mich aufstehen lassen und lässt mich heute noch stehen. Und das ist, wer er ist. Das ist, was passiert. Es sind nicht Gesetzlichkeiten, es sind nicht religiöse Gebote und so weiter. Es ist wirklich Liebe und Gnade. Und wenn wir glauben, wir können uns das verdienen, nein, können wir nicht, weil das Christentum, Jesus ist gekommen, nicht um uns aufzuzeigen, wie wir zu ihm kommen, nein, sondern uns aufzuzeigen, ihr könnt zu mir gar nicht kommen, sondern ich komme zu euch und nehme euch mit. Sünde ist der größte Feind, aber aus unserer eigenen Kraft und aus unserer eigenen Stärke können wir es nicht schaffen. Das funktioniert nicht. Es geht nur mit Jesus. Sind wir nicht einfach nur dankbar für ihn? Sind wir einfach dankbar, dass wir ihn haben, dass er wirklich so gnädig ist, dass er so liebevoll ist, dass er wirklich so barmherzig ist, dass er wirklich so fantastisch ist? Wisst ihr so, dass er so gut ist, dass die Dinge, wie wir eigentlich sind in unserem Naturell, sowas von eingeschränkt sind? Und das müssen wir verstehen, wenn wir verstehen, hey, wie töten wir Dinge ab, indem wir noch mehr von ihm eingenommen werden, indem wir noch mehr über seine Liebe nachdenken, indem wir noch mehr seine Gnade empfangen, indem wir noch mehr ihn erzählen lassen, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns annimmt, wie sehr er gerne mit uns zusammen ist. Dann nimmt uns das an und ihr werdet sehen, Stück für Stück, das ist Heiligung, Stück für Stück fallen die Dinge ab von uns, Stück für Stück werden sie eingegrenzt, Stück für Stück sehen wir immer mehr aus wie Jesus. Halleluja. Deswegen, töten erlaubt, aber auf die richtige Art und Weise. Nicht indem wir sozusagen uns ein Messer holen und was weiß ich und in unserer eigenen Kraft, und wir Männer sind möglicherweise noch mehr gewillt wie Frauen das zu tun, aber das ist für mich noch immer unbegreifbar. Ich erzähle das jetzt und ich spüre einfach die Gegenwart Gottes, aber für mich in meiner Natur ist es noch immer unbegreifbar. Ich kann es euch theologisch erklären. Ich kann darüber predigen. Aber so in meinem innersten Sein muss ich das im Glauben aufnehmen. Weil ich einfach sehe und merke, wie heilig er ist, wie fantastisch er ist und wie sehr er mich liebt und ich ihn trotzdem so oft links liegen lasse. Und er ist trotzdem, und er hat trotzdem mit dem Lachen mich jedes Mal zu mir kommen mit dem Lachen. Und sein Lachen nie aufhört. Und sein Glanz und seine Herrlichkeit, die er ausschüttet, nie aufhört über mir. Wir wollen dieses Jahr vielleicht, beziehungsweise diese will, zu den Niagara-Fällen dieses Jahr, dass wir die Niagara-Fälle sehen. Und ich habe jetzt so Sightseeing und so weiter. Ich bin jetzt kein Typ, der das Bedürfnis hat. Aber Gott hat zu mir heute Morgen wirklich gesagt, hey, geh zu den Niagara-Fällen.
Wow, Halleluja.
Weil du... Weil du meine unausschöpfliche Gnade und Liebe kennenlernen wirst. Du siehst diese Menge an Wasser, die nicht aufhört zu fließen. Du kannst machen, was du willst. Du wirst es nicht schaffen, es aufzuhalten. Es ist so eine Unmenge von Wasser, die eigentlich niemand braucht dort, weiß man so, nur einfach nur um anzuschauen, um was weiß ich, mit Booten, die das, und natürlich hat das einen gewissen Sinn, aber wisst ihr mal so, das ist so eine Menge an Wasser, das ist sowas von, wir würden sagen, verschwenderisch, aber genau das ist Gottes Liebe und Gottes Gnade. dass es nicht aufhört, nicht aufhört. Und wisst ihr, ich weiß wissenschaftlich, wie das ist, biologisch, aber ich kann noch immer nicht verstehen, wo kommt dieses ganze Wasser her? Und weißt du mal so, weil wir, ich aus meiner sündiger Natur weiß irgendwann mal ist Schluss. Aber da nicht. Und noch viel weniger seine Liebe und seine Gnade. Ja, die Sünde ist der größte Feind von uns. Aber dafür ist die Gnade und die Liebe unsere größte Stärke für uns, um sie zu besiegen. Deswegen, Sünde oder nicht, hat nichts mit Klamotten zu tun, hat nichts damit zu tun, wie sehr du Bibel liest und so weiter, ist einfach nur, wie sehr sind wir ergriffen von Jesus. Und dann am Ende können wir sagen, hey, weißt du was, es ist einfach nur seine Gnade.
Amen.
Halleluja. Und weißt du was, ich bin froh, dass es so ist. Amen. Ise, willst du was sagen? Nein, Ise will nichts sagen. Ist Gott nicht gut?
Amen.
Sie hat ja gesagt.
Hast du ja gesagt? Ja. Ah, du hast ja gesagt. Das war falsche Ohr. Weißt du, Schatz, du darfst was sagen.
Das ist von lieb von mir, ja.
Ah, stimmt.
Halleluja. Dazu kann ich auch noch was sagen.
Willst du was sagen?
Ich kann dazu was sagen. Wolltest du zum Opfer was sagen?
Ich auch schon.
Okay. Zum Opfer, weil diese Woche einfach auch... Das